Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, 10 Tage lang war die Filmwelt zu Gast in Venedig für die 79. Internationalen Filmfestspiele. Eine Zeit, die unbeschwert war, wie vor der Pandemie, ausgelassen die Stimmung, neugierig waren die Erwartungen auf die Geschichten, die uns hier erzählt wurden, und die Herzen der Filmfans aus der ganzen Welt schlugen höher bei der Ankunft der großen Stars, und die kamen reichlich, Stars von heute, wie der Popsänger Harry Styles, der von seinem Film Don't Worry Darling nur gute Unterhaltung verlangt, damit es ein echter Film wird.
You know, my favorite thing about the movie is like, it feels like a movie.
Und auch arrivierte Autorenstars kamen, wie der amerikanische Regisseur Paul Schrader, der den Preis für sein Lebenswerk erhielt und sichtlich gezeichnet von vielen Krankheiten uns allen nur eines sagen wollte, dass er uns liebt.
Really all I really want to say, which is, I never want to leave this world without saying I love you.
Sicherlich einer der berührendsten Momente dieser 79. Mostra, die wir in dieser Sendung für Sie zusammenfassen werden, live vom Festivalgelände auf dem Lido. Filme, Emotionen, Stars, das gibt es nur bei uns. Filmstar zu sein, das ist eine höchst ungewöhnliche Aufgabe, die kaum mit einem anderen Beruf auf der Welt vergleichbar ist. Selbst Sportstars sind kein guter Vergleich, denn Sport erfordert sorgfältig trainierte körperliche Fähigkeiten. Aber niemand kann dafür trainieren, eine Greta Garbo zu werden oder eine Cate Blanchett oder der hier. Ja. Timothy Chalamet ließ hier seine wild gewordenen Fans dieses Jahr in Venedig brüllen, schreien, kreischen. Eine solche Ekstase ist dann auch am roten Teppich auf dem Lido nicht täglich. Filmstars als Aufmerksamkeitsmagneten sind für Festivals essentiell, aber keine Selbstverständlichkeit mehr, wie der künstlerische Leiter Alberto Barbera hier betonte. Es werde immer schwerer, Teams zu den Premieren einzuladen. Immer mehr Stars sagen ab, haben auch keine Lust mehr auf den Zirkus. Über diese Bedeutung der Filmstars heute, aber auch in der Vergangenheit, spreche ich jetzt mit Katja Nikodemus, Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Katja Nikodemus, welche Bedeutung hat für ein Festival wie das von Venedig das Auftauchen so eines Stars wie Timothy Chalamet oder Harry Styles?
Naja, ich meine, Stars sind natürlich die dicksten Klunker in der Vitrine eines Festivals. Also die Präsenz und die Anzahl der Stars ist eigentlich so eine Art Währung für Festivals geworden. Also am Star-Koeffizienten, da kann man im Grunde die Attraktivität und die Anziehungskraft bemessen. Die Fotos, die Filme, für Social Media der Treibstoff. Und trotzdem muss ich sagen, gibt es noch eine andere Ebene. Nämlich wenn hier in Venedig jetzt Stars wie Brad Pitt und Tilda Swinton und Penelope Cruz oder Timothy Chalamet über den roten Teppich laufen, da geschieht noch etwas anderes, was man nicht erklären kann, finde ich. Nämlich was Magisches. Man kann es vielleicht eine auratische Aufladung nennen, die ist einfach auch in den Bildern, die millionenfach von so einem Festival um die Welt gehen, spürbar, sehbar.
Gibt es denn doch noch, also doch etwas Besonderes an diesem Nimbus Filmstar in einer Zeit, wo wir TikTok-Stars haben, YouTube-Stars, Twitch-Stars und von ihnen umgeben sind, Stars, die immer da sind, auf allen Bildschirmen um uns herum, rund um die Uhr?
Naja, die entscheidende Qualität oder der Unterschied des Filmstars, der steht ja darin, dass er eine Leinwandpersona entwickelt mit seinen Filmen. Also dass es ja mit den Rollen entsteht so eine mit der Physis und Persönlichkeit verschmelzende Erzählung, Neudeutsch-Narrativ. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel hier in Venedig Catherine Deneuve einen Ehrenpreis bekommt und auf der Bühne steht, dann sind natürlich ihre großen Rollen mit Truffaut, mit Buñuel, mit Polanski im Raum. Oder wenn wir auch über Timothy Chalamet sprechen, um den es ja eben ging, der hat seinen Durchbruch gehabt mit dem Part eines halbwüchsigen Italieners, der sich in einem hitzeflirrenden italienischen Sommer in seinen amerikanischen Freund verliebt, in Call Me By Your Name von Luca Guadagnino. Aber er ist eben auch der junge, düstere, tragische, adlige Paul Atreides in Dune. Und ja, mit dieser romantischen Aura lädt sich eben dieses Festival auch auf und auch die ganze Medialisierungsmaschine dieses Festivals. Und ja, ich finde schon, man kann es ja auch daran sehen, an den Zahlen, an den Tagen, an denen Harry Styles und Timothy Chalamet hier auf dem Lido waren im Vergleich zum Vortag 20.000 junge Menschen mehr am Lido und haben vor dem roten Teppich kampiert. Das ist ja irre.
Das Wort Maschine ist ja gerade gefallen und ich finde es interessant, dass immer mehr Filmstars sich diesem Zirkus, dieser Maschine versuchen auch zu entziehen. Sie geben weniger Interviews oder gar keine mehr. Ein Schauspieler wie Jonah Hill hat davon gesprochen, dass es eine unglaubliche psychische Belastung ist, diese Promotour. Als jemand, der schon viele Stars auch lange interviewt hat, kann man das verstehen oder ist das unprofessionell?
Ich verstehe natürlich überhaupt nicht, wenn Stars nicht mit mir sprechen wollen. Nein, also ich meine, um es mal pathetisch zu sagen, jetzt Schauspieler und Schauspielerinnen, die tragen ja etwas für uns aus auf der Leinwand. Glück, Leid, Schrecken, die erledigen ja eine Katharsis für uns als Kultur und Gesellschaft. Das muss man einfach sagen. Und vor diesem Hintergrund kann ich es auch verstehen, wenn Sie erstmal grundsätzlich nicht mehr reden wollen über das, was Sie da getan haben, weil das Wesentliche haben Sie ja schon ausgedrückt. Und wenn man dann noch auf einem Festival in einem Raum sitzt und innerhalb von 5 Stunden 200 Journalisten über einen herfallen, ich kann verstehen, dass Sie das nicht machen wollen, nicht mehr. Aber in diesem publizistischen Gangbang, da liegt ja auch ein Problem, was sich die Industrie auch selbst erschaffen hat. Denn es ist ja eine richtige Publicity- und Werbeindustrie entstanden, die mit riesigen Trossen auf die Festivals fährt und letztlich Schauspieler wie Journalisten, man muss es sagen, wie Billigfleisch behandelt. Und ja, wenn hier dann mit Senior-Agenten und Assistenten die Leute anreisen, riesige Pakete, Rundumpakete für die Betreuungspakete für die Filme verkaufen, die sehr teuer sind, ja, dann versteht man eben auch, dann entstehen hier in Venedig 5-Minuten-Interviews der Stars. Ich meine, was soll in 5 Minuten gesprochen werden? Und so hat sich, glaube ich, diese Industrie auch einen Journalismus erschaffen, der, man muss es leider sagen, gar kein ästhetisches oder inhaltliches Verhältnis mehr zum Kino entwickeln kann, sondern ein fast parasitäres.
Die Frage der, wie wir Stars erschaffen, ist ja auch eins so lang wie das Kino selbst. Vor 2 Tagen haben wir einen Film gesehen, Blonde von Andrew Dominik, der versucht auch die Tragik und die Faszination gleichzeitig an diesem Filmstarwesen zu beleuchten, und zwar anhand des Lebens von Marilyn Monroe, der Prototyp des Filmstars letztendlich.
Kann man so sagen, aber wenn man jetzt mal das Jahrzehnt vor Marilyn beleuchtet, man muss sagen, da gab es ja auch einige Prototypen, Grace Kelly, Sophia Loren, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, oder in die 20er Jahre schaut, ein bisschen filmgeschichtlich gerade, aber man muss sich mal klar machen, dass Menschen wie Rudolph Valentino und Pola Negri weltweite Massenhysterien ja ausgelöst haben, aber ich glaube schon, das stimmt schon, dass Marilyn ein Prototyp war in einem Fach, das kann man vulgär benennen, man würde es heute nicht mehr so nennen, der Sexbombe, aber sie war ja auch viel mehr, sie war ja ein erotisches Versprechen, sie war das Versprechen einer Sexualität auf der Leinwand, die so pur und so intens ist, dass sie schon fast wieder in so eine Art von Unschuld gibt. Und sie war wirklich, man kann es sagen, ein leuchtender Komet, ein irisierendes physisches Dasein auf der Leinwand, was man eigentlich nicht erklären kann. Ich meine, Billy Wilder, der wirklich unter ihren Eskapaden bei den Dreharbeiten von Manche mögen es heiß, sehr gelitten hat, der hat ja mal gesagt, ich verstehe es nicht, es passiert etwas, wenn die Kamera auf Marilyn blickt, und ich glaube, das hat mehr mit Schamanismus zu tun als mit Fototechnik.
Kann denn Andrew Dominik, wenn wir nochmal auf den Film blicken, dieses Geheimnis ergründen, lüften? Kann er uns sagen, was diese Projektionsfläche Marilyn war oder was dahinter steckte vielleicht?
Ich finde schon, dass dem Film etwas gelingt, nämlich die Geburt einer Schauspielerin zu zeigen aus dem Geiste psychischer Verletzungen. Und zwar im Wesentlichen auch in der Kindheit, also Marilyns Kindheit, vaterlos aufgewachsen, die Mutter in der Psychiatrie. Und der Film zeigt schon, dass sie dieses unendlich verlorene, liebesbedürftige Kind war, das sozusagen die Liebessucherin vor der Kamera. Und man kann auch nachvollziehen, wie diese Verletzlichkeit sie zu einer großen Schauspielerin gemacht hat. Vielleicht wäre sie auch eine große Tschechow-Darstellerin auf dem Theater geworden.
Sagt sie ja immer,
sagt ne? Sagt sie ja immer, ja, und sie hat sich sehr genau mit diesen Stücken befasst. Also sie ist da nicht das blonde Dummchen. Alles andere als dieses Klischee wird da bedient. Und der Film zeigt eben auch, welche Funktion sie da in der amerikanischen Filmindustrie an einem bestimmten Punkt nach den 50er Jahren eingenommen hat. Und dass sie eben auch von Männern, man muss es so sagen, manipuliert, inszeniert, degradiert wurde von Ehemännern, Liebhabern, Agenten, Produzenten. Und der Film zeigt auch sehr genau, was es für eine Schauspielerin wie Marilyn Monroe bedeutet, zu einem Termin im Büro von Daryl Zanuck eingeladen zu werden, nämlich eine Halbvergewaltigung. Trotzdem macht der Film sie nicht zum Opfer, sondern sie versucht immer wieder, die Trennlinie zwischen dem Ich und dieser Marilyn auf der Leinwand zu ziehen. Das ist wirklich eine verzweifelte, großartige Sisyphusarbeit.
Katja Nikodemus sprach mit mir über das Wesen der Filmstars heute und damals. Vielen Dank. Das deutsche Kino auf diesen Filmfestspielen von Venedig, das war nicht wirklich präsent, bis auf eine Ausnahme, der Debütfilm Aus meiner Haut von Alex Schad, der in der Nebenreihe Woche der Kritik lief. Alex Schad gewann ja vor ein paar Jahren, 2016, den Studenten-Oscar, und deshalb hat man mit viel Spannung auf sein Spielfilmdebüt gewartet. Und Aus meiner Haut erzählt von einem jungen Pärchen, von Tristan und Leila, die auf einer Insel Freunde besuchen. Und auf dieser Insel kann man durch ein Ritual Körper tauschen, was auch sehr häufig in diesem Film passiert und auch viel emotionales Chaos verursacht. Im Grunde geht es in diesem Body-Switch-Film, wie das offiziell heißt, nicht über die üblichen Partnertauschträume, die schon Goethe interessiert haben in seinen Wahlverwandtschaften. Regisseur Alex Schad geht es eher um die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und damit hat er auch sehr aktuelle Diskurse im Auge wie Body Positivity oder Gender Fluidity. Und meine erste Frage an den Regisseur hier vor Ort war, was es denn für ihn bedeutet, gleich sein Debüt auf dem ältesten Festival der Welt zeigen zu dürfen.
Es ist völlig absurd. Ich könnte gerade noch nicht beantworten, was es tatsächlich bedeutet längerfristig, weil es sich meiner Logik immer noch nicht erschließt, dass ich tatsächlich hier bin, auf dem legendären Festival, wo in den Anfang 60er Jahren ist Fotos von Paul Newman hier. Also es ist so völlig absurd, an demselben Ort zu sein. Und ich als ich gelandet bin und auf mein Gepäck gewartet habe, hat auf dieser riesengroßen LED-Leinwand kam ein Video zu den Filmfestspielen. Und ich erinnere mich daran, dass ich dieses Video gesehen habe und dachte, ach, wie toll wäre es, mal dort zu sein. Und dann habe ich realisiert, ich warte gerade auf mein Gepäck, weil ich dorthin fahre. Und diese Euphorie, die legt sich immer noch nicht. Mhm. Es ist unglaublich.
Wir sprechen ja noch vor der offiziellen Premiere. Ist jetzt die Aufregung davor noch viel größer eigentlich?
Es ist vor allen Dingen Vorfreude. Es ist wirklich so, so, so toll, an diesem Ort zu sein, wo Film gelebt und geliebt wird. Ich glaube, das ist das, was mir so eine krasse Euphorie gibt, weil es so beeindruckend ist, an einem Ort zu sein, der nur für Film gerade existiert. Mhm. Es ist ein Paradies. Also so ist der Filmemacher in den Himmel hier gerade.
Und es ist eine Insel, der Lido. Eine Insel ist auch der Hauptort für ihren Film Aus meiner Haut. Eine sehr interessante Insel, auf der erstmal ein Pärchen ankommt, Leila und Tristan. Die besuchen Freunde quasi und wir lernen mit ihnen kennen, dass es auf dieser Insel nicht nur Menschen gibt, die feiern, sondern man kann auch innerhalb eines Rituals den Körper tauschen mit einem Menschen. Das ist erstmal eine abgefahrene Idee für einen Body-Switch-Film. Kollegen beschreiben ihn als Fantasy-Science-Fiction-Film. Bevor wir eintauchen, was es denn genau ist, wie kam Ihnen die Idee überhaupt für diese Ausgangslage für diesen Film?
Die Übersetzung in diesen Body-Switch-Topos, der ja kein neuer ist, es war nicht die Grundlage einer Idee. Die Grundlage der Idee war zu sagen, wir wollen einen Film über eine Beziehung machen. Daher kamen wir ursprünglich. Und dann war der Gedanke, über was für eine Beziehung wollen wir da einen Film machen. Und uns lag es am Herzen, die Geschichte einer Beziehung zu erzählen, die eine Veränderung durchlebt. Das Strugglen einer Beziehung, die Schwierigkeiten, kann man, wenn diese Veränderung durch ein Paar geht, kann man dann noch zusammenbleiben? Wenn ich mich verändere und du meine Partnerin bist, sind wir dann überhaupt noch wir, wenn sich der Status quo ändert? Und aus diesem Gedanken, einen wirklich echten Film über die Schwierigkeiten einer Beziehung zu machen, kam dieses Tool von dem spirituellen Körpertausch. Den es eigentlich nur in so 90er-Jahre-Komödien gibt oder in der griechischen Mythologie, aber der leider noch niemals in einem Drama benutzt wurde, soweit ich weiß.
Pärchentausch ist ja so ein Lieblingsthema, auch von Geschichtenerzählern. Mozart, Così fan tutte, da geht es ja auch darum. Es reizt sie auch als Geschichtenerzähler, nicht wahr? Also nicht nur drei Figuren zu erzählen, sondern damit potenzieren sich ja die Möglichkeiten der Kombinationen.
Absolut, und weil du kannst die irrsinnigsten Dinge im magischen Realismus erzählen. Das Tolle ist ja, wenn wir uns von den naturalistischen Mitteln des Geschichtenerzählens ein bisschen befreien und sagen, was ist noch alles drin, kann man die absurdesten Konstellationen, nie dagewesene Konflikte im Grunde genommen erzählen, weil sich die Vorzeichen ändern. Und das ist ein tolles Tool, was es in der Literatur gibt, was es im magischen Realismus gibt, was es ganz, ganz, ganz selten in Filmen gibt, leider.
Wenn wir nochmal auf unser Ausgangspärchen rauskommen, Leila und Tristan, ich hatte das Gefühl, dass die Motive der beiden, diesen Körpertausch oder ja doch schon den Körpertausch zu machen, unterschiedlich sind. Ich würde sagen, Tristan ist am Anfang erstmal nur neugierig und nimmt das als Spaß hin. Leila hat eine andere Mission. Leila ist, glaube ich, wie würden Sie das beschreiben am Anfang des Films, eine zutiefst unzufriedene, deprimierte, depressive Person?
Leila hat am Anfang der Geschichte ein Geheimnis in jedem Fall. Und das Geheimnis entpuppt sich im Laufe der Geschichte als eine ernstzunehmende Depression, über die sie mit ihrem Partner Tristan nicht gesprochen hat. Und dementsprechend ist seine Rolle darin eine sehr passive. Er toleriert diesen Tausch, er ist Bystander in der ganzen Geschichte am Anfang. Und erst über den Wechsel, den sie dort durchleben, bekommt er einen Blick auf die psychische und physische Verfassung seiner Freundin.
Also das Ritual, um rüberzugehen in einen anderen Körper, hatte etwas für mich von einem Sektenritual. Ich kenne das aus der Kinogeschichte, dass Körper-Switch-Geschichten gerne mit einem Gewitter anfangen oder irgendjemand guckt in den Spiegel. Es gibt ja unterschiedliche Arten, diesen Körpertausch zu inszenieren. Wie sind Sie auf diesen sehr, ja,
esoterisch-mystischen Weg gekommen. Da geht es ja um ein rituelles Bad fast schon.
Für eine kurze Phase in der Drehbuchentwicklung haben wir darüber nachgedacht, einen Science-Fiction-Film zu machen. Mit Drähten, mit Technologie, mit einer logischen, kausalen Erklärung für, naja, wir machen das in dein Kleinhirn und tralala. Und es war eine Katastrophe, weil es sowas toll, mystisch, allegorisches ist, dass durch jede logische Erklärung nimmt man dem die Poesie. Weil dann fängt man auf einmal an, sich die Frage zu stellen, aha, funktioniert das wirklich und wie genau und bla bla. Und davon wollten wir schnellstmöglich wegkommen. Und dann hatte ich den Gedanken, wie so eine Art Toolbox zu erschaffen aus verschiedenen Mitteln, die man aus dem religiös-spirituellen Kosmos so kennt. Gregorianische Chöre, die Mikwe aus dem Judentum, die Ganzkörpertaufe, bis hin zu, im Grunde genommen, Ritualen aus einer Ayahuasca-Zeremonie. All das wurde im Grunde genommen in einen Pool zusammengenommen von mir und dann konnte ich mir als Filmemacher rauspicken, okay, durch diese Verweisstücke, die wir irgendwie kennen, erschaffe ich eine neue Welt, die einem aber nicht ganz fremd vorkommt, weil man diese Motive irgendwie ein Stück weit kennt. Und daraus habe ich dann diese Vorgehensweise auf der Insel erschaffen dürfen. Das war total aufregend.
Aber auch dann den Look des Films, hat das den Look des Films bestimmt oder wie haben Sie mit Ihrem Kameramann daran gearbeitet, wie Sie diese Insel, aber auch diese Rituale einfangen? Es gibt ja unterschiedliche Methoden.
Absolut. Wir wollten eine möglichst unaufdringliche Kamera erstmal haben, dass wir den größtmöglichen Spielraum den Protagonistinnen geben, weil dieser Film lebt vom Schauspiel. Und dann natürlich war es etwas, dass das Motiv, an dem wir gedreht haben, dieses barocke Herrenhaus, hat uns ein Stück weit eine Stilistik vorgegeben, weil du kannst, wenn du an so einem imposanten Ort drehst, musst du ihn als Protagonist mit akzeptieren. Und dieses Herrenhaus, dieser Hof, hat uns eine gewisse Form von klassizistischem Stil mitgegeben, den wir aufgegriffen haben mit einer sehr dezenten Lichtsetzung, mit sehr dezenten Kostüm-Fundus, aus dem wir gearbeitet haben und einer gewissen Form von Zeitlosigkeit, die daraus entstanden ist.
Es werden ja Körper gewechselt und nicht quasi Mentalitäten. Das ist ja das Interessante, gerade bei der Figur von Layla, über die wir ja schon sprachen, eine Frau, die in einer gewissen Art und Weise fliehen möchte vor sich selbst. Aber in ihrem Film ist das Absurde ja, man kann zwar in einen anderen Körper gehen, aber vor sich selbst kann man nicht fliehen.
Ja, aber das ist ja eigentlich das Kernproblem, was wir vor allen Dingen in Beziehungen mitmachen. Also die meisten Beziehungen scheitern ja immer an dir selber. Und du kannst sozusagen jedes Problem, was du formulierst oder jedes Feindbild, was du dir selber so erschaffst, ist im Grunde genommen, aus einer psychologischen Sicht, ist es immer auf dich selber zurückzuführen. Und du kannst, you can run, but you can't hide. Und das ist etwas, was unsere Protagonistin dann auch erfährt. Du kannst deinen eigenen Problem nicht entkommen, egal wie sehr du willst, weil alle Lösung muss in dir selber stattfinden und nicht in etwas anderem.
Für Tristan wird aus dem Spiel auch relativ schnell ernst. Also das ist ja auch eine Figur, die eine sehr interessante Bewegung mitmacht. Das hat mich schon sehr fasziniert, dass da jemand, der für die Freundin eigentlich das mitmacht und dann irgendwie auch auf sich selbst dann zurückgeworfen wird, mit Fragen auch konfrontiert wird, dachte ich, die er sich vielleicht selbst in seinem Ich, in seinem Körper nie gefragt hat.
Ja, weil Tristan natürlich so ein sehr, sehr, wenn man so will, modernes Männerbild ist, was recht passiv agiert, was recht passiv in diese Welt gerät und der dann im Verlauf des Films zu einer Aktivität gezwungen wird. Weil im Grunde genommen liegt es dann nur noch an ihm zu sagen, okay, ich habe das jetzt mitgemacht, ich war irgendwie Zuschauer dieser Geschichte. Für mich war das am Anfang ein Spiel und jetzt im Verlauf der Handlung merkt Tristan, dass er sich verändern muss, um seine Beziehung und um das Leben seiner Partnerin sogar zu retten.
Man muss unweigerlich bei dem Film auch an gewisse Körper-, aber auch Geschlechtsdiskurse denken, die man seit geraumer Zeit extrem führt, weil man wechselt ja nicht nur den Körper, häufig wechseln ja die Figuren bei ihnen dann auch das Geschlecht und das bedeutet ja auch dann etwas für diese Person, wenn man das ist auch ein anderer Weltblick. Wie ist es eigentlich beim Schreiben des Films gewesen? Weil Sie sind sehr bewusst in dieser Welt unterwegs, dass man, drücken Sie diese Diskurse und auch natürlich, ja, die Heftigkeit, wie da auch debattiert wird, weg? Oder war es Ihnen wichtig, dass das auch reinkommt in die Geschichte? Wie geht man damit um? Weil in der Welt, in der Sie die Geschichte geschrieben haben, sind diese Diskurse sehr heftig debattiert, umstritten und ja, und zum Teil auch aktivistisch verteidigt, ja.
Als Filmemacherin aktuell, du kannst dich nicht diesem Diskurs verweigern. Und natürlich war uns klar, dass er stattfindet. Natürlich haben wir ihn berücksichtigt, weil du ihn nicht ignorieren kannst. Auf der anderen Seite sind wir als Filmemacher zwei heterosexuelle Cis-Männer. Also der Beitrag, den wir zu diesem Diskurs leisten können, ist erklärterweise verhältnismäßig gering. Und ich will mir auch nicht auf die Fahne schreiben, dass das ein relevanter Beitrag dafür wäre, aus meiner eigenen Perspektive. Weil sozusagen, wie sehr das ein Beitrag zum Diskurs ist, liegt in Hand des Rezipienten und der Rezipientinnen und nicht aus meiner Perspektive als Filmemacher.
Regisseur Alex Schad sprach mit mir über seinen Debütfilm Aus meiner Haut, der hier in Venedig uraufgeführt wurde und wie gerade bekannt wird, auch den Queer Lion Award gewonnen hat, also den Queeren Löwen für den besten Film über einen queeren Inhalt. Und schon am 23. Januar kommt Aus meiner Haut offiziell in die deutschen Kinos. So ein großes Filmfestival wie das in Venedig, das besteht ja aus sehr vielen Reihen und Sektionen. In Venedig gibt es zum Beispiel auch die Woche der Kritik. Das ist ein Ort, in dem vor allem junge Regisseurinnen und Regisseure ihre ersten, zweiten Werke manchmal zeigen dürfen. Alex Schad aus Deutschland hatten wir ja schon vorhin gehört. Zeit jetzt, den diesjährigen Gewinner dieser Reihe zu hören, den Österreicher David Wagner. Sein Debütfilm heißt schlicht Eismeier, so wie seine Hauptfigur, und es ist ein legendärer Ausbilder des Bundesheers, der durch den offen homosexuellen Rekruten Mario mit seiner eigenen Sexualität konfrontiert wird. Es ist eine wahre Geschichte, die vor ein paar Jahren dazu führte, dass Eismeier und Mario heirateten, in Uniform und somit viele Tabus öffentlich gebrochen haben. Regisseur David Wagner erzählt diese Liebesgeschichte sehr authentisch und ich wollte von ihm wissen, wie er denn von diesem realen Fall Eismeier überhaupt erfahren hat.
Ich habe einen Artikel gelesen in der Zeitung im Kurier und da ist dann drin gestanden, dass der Eismeier, den ich aus meiner Bundesheerzeit schon gekannt habe, plötzlich geheiratet hat, und zwar einen Mann und zwar in der Kaserne. Und genau, und das war halt ein krasser Kontrast zu dem, wie ich den Eismeier wahrgenommen habe, wie ich beim Bundesheer war. Da habe ich ihn zwar nicht erlebt, aber da habe ich halt Geschichten von ihm gehört, die furchtbar waren. Der Klassiker ist die Kuh mit der Panzerfaust in die Luft gesprengt. Bis zu dem Rekruten, den er unter der eiskalten Dusche irgendwie Liegestütz hat machen lassen, bis er gestorben ist. Und dann hat es noch zahlreiche weitere Geschichten gegeben. Und wie ich diesen Zeitungsartikel gelesen habe, war mir plötzlich klar, dass da viel, viel mehr hinter dieser Person steckt, als diese Gerüchte und diese Geschichten. Und ich wollte den unbedingt kennenlernen.
Und dann hast du ihn kennengelernt und mit ihm diese Geschichte dann erarbeitet? Oder war das erstmal Recherche und im nächsten Schritt quasi ein Drehbuch, das nur von dir kam? Ich frage, wie nah quasi die realen Personen an der Entwicklung der Geschichte dran waren.
Also ich habe das Drehbuch nicht geschrieben, bevor ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe. Und ich habe sehr viel mit ihm gesprochen, ich habe Interviews geführt mit ihm. Und erst wie ich sein Okay hatte und die ganze Recherchearbeit abgeschlossen hatte, bin ich damit auch zur Drehbuchwerkstatt gegangen, um ein Stipendium anzusuchen. Und wie die dann von der Story gehört haben, plus ich habe den Eismeier am Start und er hat sein Okay gegeben, war ich sehr schnell irgendwie in diesem Programm drin, konnte dann das Drehbuch schreiben.
Diese Figur des Eismeier, so wie wir ihn im Film kennenlernen, ist ein Mann, der sich nicht geoutet hat und der aber in einer Umgebung arbeitet, in der von ihm verlangt wird, ja, zum Teil auch hart zu sein, zum Teil auch durchzugreifen. Ich muss sagen, dass ich das Bundesheer zunächst nicht erkannt habe. Ich hatte das Gefühl, in einem amerikanischen Film zu sein. Da geht es zu, es ist hart, es ist extrem. Liegt es an meinem falschen Bild vom Bundesheer?
Es ist tatsächlich hart beim Bundesheer und der Film spielt jetzt nicht im Hier und Jetzt, sondern er spielt in der Vergangenheit und da war es noch tougher, als es jetzt ist. Jetzt hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber es ist tatsächlich so, wie ich auch zum Bundesheer gekommen bin damals, habe ich mir auch gedacht, ich bin im falschen Film, weil es echt auch nicht mein Film ist, eigentlich beim Bundesheer zu sein. Und das ist schon so.
Also ich hatte das Gefühl, den Film von Full Metal Jacket von letztendlich von Stanley Kubrick zu sehen. Und der Eismeier hat ja auch was von diesem Antreiber, den wir da kennenlernen. Das ist ja auch so eine Filmfigur, die man kennt.
Das ist richtig, ja. Und ich habe auch in meiner Recherche natürlich Full Metal Jacket dann nochmal gesehen und war vor allem auch wirklich von dieser Kameraarbeit und von der Inszenierung total beeindruckt. Und es war nicht nur ich beeindruckt, sondern es sind auch alle, die beim Bundesheer sind, alle haben diesen Film gesehen. Und tatsächlich hat sich dieser Film auch in sein kollektives Bewusstsein irgendwie fest eingebrannt und ganz viele Ausbilder beim Bundesheer oder Rekruten finden Full Metal Jacket eigentlich wahnsinnig geil und die feiern das voll. Und es ist schon so eine Gruppendynamik auch, die es beim Heer gibt, dass man so ist.
Welchen Einfluss hat sowas dann auf die Visualität des Films Eismeier gehabt? Also orientiert man sich daran oder versucht man das möglichst weit wegzudrücken und sagen, ich brauche andere Bilder für meine Geschichte? Eine Liebesgeschichte ja letztendlich.
Ja, das stimmt. Natürlich hat es mich inspiriert und meinen Kameramann, Serafin Spitzer auch, weil es gibt bestimmte Dinge, die kann man auf eine bestimmte Art gut filmen. Also Gruppenformationen, Marschieren, Exerzieren, Härte. Da gibt es Winkel und Einstellungen, die funktionieren besser und tougher. Und die erzeugen auch eben wieder dieses Bild von der Armee, wie man sie kennt. Und dann gibt es Dinge, die brechen das auf. Und wir haben sehr bewusst uns entschieden, in dieser geraden, klaren, fokussierten Ästhetik auch uns dem Bundesheer anzunähern, um dann auch diese Ästhetik zu brechen, wenn wir ins private Leben zum Beispiel gehen oder wenn es wirklich intim wird.
Es ist ja so, dass wir quasi in das Milieu des Heers reingehen mit der zweiten Hauptfigur, mit Mario Fallack, einem ja, jungen, angehenden Rekruten letztendlich, bosnischer Herkunft.
Ja, also seine Eltern sind kroatisch und bosnisch.
Und das finde ich ja interessant. Das macht ihn auf zweifache Weise zu einer Art Außenseiter, hatte ich das Gefühl. Er ist homosexuell, verschweigt das nicht, und er ist eben kein, sagen wir mal, Bio-Österreicher.
Ja, richtig. Also er ist so ein richtiges Alien dort eigentlich. Ja. Nur mit dem Zusatz, dass er keine Angst vorm Eismeier hat und auch keinen Scheiß drauf gibt, wie er wahrgenommen wird, sondern er ist einfach, wie er ist, und das ist auch seine große Stärke. Er steht einfach zu dem, wie er ist. Egal, ob er jetzt irgendwie einen Migrationshintergrund hat, ob er homosexuell ist, das ist dem scheißegal. Und das ist auch das, was den Eismeier so aufreibt an ihm.
Ich würde sogar noch sagen, er sucht sogar die Nähe zum Eismeier. Es ist fast so ein Magnetismus, dass er sich zu ihm hinbewegt die ganze Zeit. Was sucht er da? Wie kann man das beschreiben?
Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich hab jetzt nie so drüber nachgedacht, was der Mario, also ich meine, ich habe schon drüber nachgedacht, was der Mario an ihm sucht, aber es kommt im Film jetzt gar nicht so, es wird nicht richtig rausgearbeitet. Das ist so, also ich habe das Gefühl, dass der Mario, den Eismeier, der spürt, dass da was ist. So, und er spürt, dass es da etwas gibt, was ihn anzieht, und er weiß am Anfang noch nicht, was es ist. Aber nach und nach kommt er drauf, dass das einfach ein schwuler Mann ist, der eigentlich sehr ähnlich tickt wie er. Und er spürt, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, obwohl er sich das am Anfang noch nicht erklären kann. Und weil er so neugierig ist, geht er dem dann auch nach.
Jetzt sprechen wir nach der Premiere des Films hier in Venedig. Und ja, die beiden, auf deren Lebensgeschichte letztendlich das basiert, die sind ja auch da gewesen, haben den Film gesehen. Kannst du beschreiben, was die Premiere ist? Es ist immer noch was anderes, sich auf der Leinwand in einer fiktionalen Art und Weise zu sehen, als die Geschichte, die man selber erlebt hat. Was waren da die Reaktionen?
Also ich habe ein bisschen Schiss gehabt vor diesem Tag, weil dann sitzt da der echte Eismeier und der echte Mario Fallack, und die sehen dann die Geschichte, die ich über die beiden gedreht habe. Und wir sehen sie zusammen zum ersten Mal auf der großen Leinwand in einem Saal voller Menschen. Und das war richtig krass. Ich kann es wirklich kaum in Worte fassen, aber es war sehr emotional. Ich habe gemerkt, dass es den beiden wahnsinnig viel bedeutet, dass sie nicht nur akzeptiert oder toleriert werden, sondern dass sie dafür gefeiert werden, dass sie diesen Schritt gemacht haben und sich trauen, hier zu sein, dass sie sich trauen, in Uniform hier zu sein, was für die immer noch ein Riesenthema ist und auch immer noch beim Bundesheer nicht von allen als positiv wahrgenommen wird, dass sie das machen, dass sie das verbinden, das Bundesheer. Und es war einfach wunderschön zu sehen, wie sie sich berühren lassen von dieser Geschichte und wie sie einfach ihre Liebe feiern.
Regisseur David Wagner über seinen Spielfilm Eismeier, der hier den Hauptpreis in der Sektion Woche der Kritik beim Filmfestival in Venedig gewonnen hat. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause vom Treiben auf den großen Leinwänden hier in Venedig, denn dieses Festival, das widmet sich seit ein paar Jahren auch der visuellen Kunstform der virtuellen Realität. Unterschiedliche Projekte erforschen die ästhetischen und politischen Möglichkeiten dieses Mediums, und seit ein paar Jahren sind auch regelmäßig deutsche Projekte dabei, denn Virtual Reality wird inzwischen auch an deutschen Filmhochschulen gelernt. From the Main Square heißt die VR-Experience, und Abschlussarbeit von Filmstudent Pedro Harris an der Filmuniversität Babelsberg ist sie entstanden und wurde dieses Jahr nach Venedig eingeladen. Christian Berndt hat sich diese Experience in Babelsberg angesehen.
Menschen sitzen am Lagerfeuer vor einer Hütte, durch die Baumwipfel hangeln sich Affen. Es sieht aus wie im Urwald, aber dreht man den Kopf nach rechts, erscheint eine Baustelle, auf der Hochhäuser errichtet werden. Man erlebt eine disparate Welt, die nicht leicht zu entschlüsseln ist in From the Main Square. Im VR-Labor der Filmuniversität Babelsberg kann ich in diese Virtual Reality, kurz VR-Experience, aus animierten Bildern eintauchen.
Wir schauen diese Experience hier an mit einer hochwertigen VR-Brille. Die VR-Brillen unterscheiden sich im Prinzip vor allem darin, wie genau sie die Umgebung erkennen und wie flüssig dann die Kopfbewegungen wahrgenommen werden, also ob das Bild hakelt oder nicht.
Was Björn Stockleben, Professor für Produktion neuer Medien an der Filmuniversität Babelsberg, erläutert, klingt erstmal sehr technisch. Aber die Technik ist alles andere als Selbstzweck bei der VR-Experience.
Unsere Expertise ist das Erzählen und die Ästhetik. Deswegen sind die Experiences, die wir machen, in der Regel linear oder nonlinear mit leichten Interaktionen. So, ne? Aber nicht im Sinne von Gaming, sondern leichte Interaktionen, die die Handlung unterstützen. In großen Teilen geht es bei uns um Rezeption und Reflexion. Insofern hat es das mit dem Film gemeinsam.
Die Verbindung von VR und Film zeigt sich auch daran, dass es auf den Filmfestspielen Venedig seit 2017 einen Wettbewerb für VR-Experiences gibt. Dieses Jahr wurde From the Main Square nach Venedig eingeladen. Björn Stockleben und seine Kollegin Christina Schindler haben die Abschlussarbeit ihres Studenten Petro Harres betreut.
Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie aus vielen kleinen Geschichten besteht, die gar nicht so manifestiert sind, sondern durch kleine Interaktionen, die man beobachtet, konstruiert man die Geschichte selbst. Und das gepaart mit Petro Harres Fähigkeit, sehr ernste politische Themen so unwiderstehlich aufzubereiten, dass man einerseits lacht und es einem gleichzeitig wieder im Halse stecken bleibt, das macht das Ganze zu einem einzigartigen Erlebnis.
Man sieht Varane, die eine Art Gottheit anbeten, daneben indigene Dorfbewohner am Lagerfeuer sitzen. Dreht man sich nach rechts, entfaltet sich Großstadtleben vor den Augen. Regisseur Petro Harres hat diese Welt bewusst mehrdeutig inszeniert, wie er nach der Premiere in Venedig erzählt.
Es ist ein bisschen kompliziert zu bestimmen, so genau, worum es geht. Ich denke, dass es gibt eine Freiheit in der Interpretation. Aber meine große Inspiration war die politische Polarisation in Brasilien seit dem Impeachment von Dilma Rousseff und danach mit der Regierung von Jair Bolsonaro.
In der VR-Experience sieht man eine gated Community, die von Sicherheitsmauern umringt ist. Ein junger Mann sprüht etwas an die Wand, dann fällt ein Schuss. Der Sprayer ist von einem Hausbewohner erschossen worden. Daraufhin kommt es zum Aufstand. Am Ende steht ein Bürgerkrieg, der in totaler Zerstörung endet. Das Szenario ist zwar sichtlich in Brasilien verortet, aber Harres hat weltweite Eindrücke verarbeitet. Die Dynamik, mit der sich die Umgebung in From the Main Square immer wieder verändert, ist von Berlin inspiriert.
Von Berlin habe ich übernommen, insbesondere den Rhythmus für das Wachstum der Stadt. So, als ich in Berlin gekommen bin, das war 5 Jahre her, ich war auf einer Straße und habe so die Gebäude gecheckt. Und dann 2 Wochen danach war ich dort wieder. Und dann, boah, so, es gab so ein neues Gebäude. So. Und dann habe ich so bemerkt, so, okay, das ist ein krasser Prozess von Veränderung.
Harres hat in Brasilien Philosophie und Film studiert, bevor er sich an der Filmuniversität Babelsberg bewarb.
Ich habe auch eine Verbindung mit deutscher Kultur, weil ich aus einer brasilianischen Stadt komme, wo viele deutsche Migration so damals gab. Ja, und dann habe ich immer gedacht, dass ich einen Teil mein Leben in Deutschland verbringen möchte.
In Babelsberg studiert Harres Animationsregie. In seinem Abschlussfilm From the Main Square hat er Animation mit VR kombiniert.
Also es gibt viel mehr Freiheit in der Animationswelt, jede Geschichte zu erzählen und neue Welten einfach zu erfinden. Bei realen Filmen, das ist ein bisschen komplizierter.
Nach Venedig war Harres bereits 2014 mit einem Kurzfilm eingeladen. From the Main Square ist nun seine erste deutsche Produktion auf dem Filmfestival. Es gibt inzwischen auch Hollywood-Regisseure, die mit VR-Experiences arbeiten. Aber im Spielfilm ist das Mein Stockleben die Ausnahme. Anders als im Dokumentarbereich.
Es kommen viele aus dem Journalismus, interessanterweise auch viele mit dem Hintergrund Kriegsjournalismus im dokumentarischen Bereich. Ich glaube, dass gerade im Dokumentarfilm die Zukunft vor allem Leuten gehört, die zwischen den Genres und Formen springen können.
Außerhalb des Gaming-Bereichs hat VR-Kunst noch keine große Öffentlichkeit, sie findet eher in Museen statt. Aber so rasant, wie sich hier die Technik entwickelt, wird sich das vielleicht bald ändern.
Von der Würde und der Bürde, ein Filmstar zu sein, darüber haben wir in dieser Sendung ja schon gesprochen. Aber wie ist es eigentlich um die Kinder bestellt von berühmten Menschen? Wie lebt man überhaupt im Schatten bekannter Eltern? Davon handelte hier in Venedig der Spielfilm Vera des Regie-Ehepaars Tizzacovi und Rainer Frimmel. Vera, das ist Vera Gemma, die Tochter des italienischen Spaghetti-Western-Stars Giuliano Gemma. Und Vera ist durch diverse Schönheits-OPs in ihrem Leben entstellt und in italienischen Boulevardmedien regelmäßig auch Thema deswegen. Gemeinsam mit ihr haben die Regisseure jetzt eine Geschichte erarbeitet über sie selbst, über ihre Ängste, ihr Scheitern und ihre Träume und den Versuch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich konnte die Regisseure fragen, wie der Film überhaupt entstanden ist.
Bei uns ist es so, dass die Drehbücher immer für unsere Protagonistinnen geschrieben werden. Das heißt, wir haben Vera Gemma kennengelernt und für uns war auch diese Reaktion, die wir gehabt haben, wenn wir sie das erste Mal gesehen haben und eigentlich gesagt haben, wer ist diese Frau, wie schaut die aus? Ja, das war uns dann 2 Wochen später, wenn wir sie getroffen haben und mit ihr gesprochen haben, so unangenehm, wie wir jemanden so aburteilen können, nur nach ihrem Aussehen, dass wir gesagt haben, da müssen wir was machen. Ja, also es war so, wir haben, vor allen Dingen ich habe am Anfang die Vera sehr, sehr oft in Rom besucht und ganz viele Interviews von ihr gemacht. Wir haben ihre Autobiografie gelesen und wir haben dann aus diesen Interviews das Drehbuch für sie geschrieben. Das ist aber eine Vorgangsweise, die wir eigentlich immer so machen. Wir schreiben die Drehbücher für unsere Hauptprotagonisten.
Und erarbeiten sie aber in dem Moment auch mit ihnen zusammen?
In einer gewissen Weise schon, ja, weil wenn man sagt, zum Beispiel jetzt nur, wir haben 2 Castings drinnen, ja, wir reden viel über, wie sie bei Castings behandelt wird. Oder wenn ich sie dann frage, was würdest du, wenn jemand dich bittet, einen Monolog aufzusagen beim Casting, was wäre dein Lieblingsmonolog, ja? Und wenn sie dann sagt, ihr Lieblingsmonolog der Filmgeschichte ist Tony Montana in Scarface, dann werde ich die Szene so schreiben, dass sie die Möglichkeit bekommen wird, diesen Monolog aufzusagen.
Wir sehen sie ja, wie sie auch etwas leidet, also was heißt etwas, sehr leidet unter dem Ruhm ihres Vaters letztendlich. Ist es auch eine Geschichte darüber, wie ja, Kinder von berühmten Menschen eben auch versuchen, letztendlich ja, Fuß zu fassen und ihre Leidenschaften zu leben?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Films und das ist für viele Kinder von großen Künstlern, von berühmten Personen eine Bürde, eine große Last, die sie ein Leben lang begleitet und viele scheitern auch daran. Und Vera aber ist doch, hat es auf ihre Art und Weise gemeistert, damit umzugehen, einerseits als Bürde, andererseits daraus etwas Neues zu schöpfen. Und es ist auch eine Szene mit der Asia Argento, die unter demselben Problem leidet, die Tochter eines berühmten Regisseurs zu sein. Und insofern ist das ein sehr wichtiges Thema in unserem Film.
Es ist eine meiner Lieblingsszenen, weil die beiden sind auf dem einzigen evangelischen Friedhof in Rom, auf dem der Sohn von Johann Wolfgang von Goethe beerdigt ist, also quasi auch ein berühmter Sohn, von dem wir letztendlich wenig wissen.
Ganz richtig, wir wissen gar nichts davon und das Schockierende für uns damals, wie wir dieses Grab gemeinsam entdeckt haben, war, dass eben auf diesem Grab nur oben steht, hier liegt Goethes Sohn begraben, ohne Vornamen, ohne Nachnamen, ohne Beschreibung. Und das hat uns, wie wir dieses Thema aufgegriffen haben von der Vera und die Tochter eines berühmten Vaters, ist uns dieses Grab sofort eingefallen. Ja.
Das ist ein sehr spannender Moment. Es ist aber auch eine Geschichte, bei der Vera in etwas hineinstolpert. Es gibt einen Autounfall, ein Kind wird verletzt. Vera beginnt, dieses Kind mehr oder weniger zu pflegen und rutscht so ein bisschen in diese Familie hinein. Ich hatte das Gefühl, sie wird fast schon Teil dieser Familie. Aber was treibt sie in diese Familie rein? Ist es wirklich nur das Schuldgefühl oder sucht sie auch etwas in dieser Familie?
Also die Vera sucht, sie ist immer extrem auf der Suche gewesen nach Liebe. Und zwar Liebe unabhängig von ihrem sozialen und ihrem finanziellen Status. Ja. Und sie war auch immer extrem auf der Suche, raus aus ihrer Gesellschaft zu kommen, die sie selbst als sehr oberflächlich und verlogen bezeichnet. Und in dieser Familie und in der Vorstadt, sie hat auch, bevor wir diesen Film gemacht haben, sehr viele Beziehungen geführt in der Vorstadt, eben mit ganz einfachen, ganz armen Leuten, eben um diese Suche nach Wahrhaftigkeit in Wirklichkeit. Ja. Und das haben wir sie jetzt noch einmal durchleben lassen.
Und diese Familie, warum lässt sie sie rein?
Warum lässt sie sie rein? Ist eigentlich eine gute Frage. Das ist schon auch die Persönlichkeit der Vera. Das ist dieses unglaubliche Interesse, das die Vera zeigt an dieser Familie, dass der Vater auch froh ist, dass er jemand hat, der sich um sein Kind kümmert und ja, dass dann letztlich es doch dramatisch endet, das ist auch den Umständen zu schulden. In Wirklichkeit sind sie einfach alle Opfer, auch diese Familie, auch dieser Mann, der für seinen Sohn eigentlich nur das Beste will und die Mittel, die er dafür wählt, sind halt nicht gerade die besten.
Es ist auch ein Film über Rom. Und zwar nicht das Klischee Rom der Touristen. Die Hotspots sehen wir gar nicht. Es ist das Rom der Nebengassen, der Hinterhöfe. Was war Ihnen da wichtig, auch zu zeigen, wo sich so eine Vera bewegt? Durch welche Straßen, durch welche Milieus auch?
Absolut, das war uns ganz wichtig. Wir finden, bei uns in den Filmen spielen alle Protagonistinnen und Protagonisten sich selbst. Und sich selbst spielen heißt auch, wir dürfen ihre Wohnungen benutzen. Also wir haben in der Wohnung von der Vera gedreht und vom Daniel und vom Daniel nicht, aber von der Asia und so. Aber in ihren Vierteln auch, ja. Und diese Viertel sind Nebenprotagonisten der Seele dieser Menschen, ja. In diesen Vierteln bewegt man sich anders. Es gibt andere Geräusche, es gibt andere Farben, der Verkehr ist anders. Und das heißt, im Grunde sind sie eine zusätzliche Erzählung zu den Menschen, die wir porträtieren. Wir nehmen die Stadt immer als Mittel zum Zweck, unsere Menschen noch genauer porträtieren zu können.
Aber man muss auch dazu sagen, wirklich ist für uns, wie du schon gesagt hast, dass Rom zu einem ganz eigenen Protagonisten wird. Auch also San Basilio, das ist ja hauptsächlich die Vorstadt eigentlich, die wird, glaube ich, durch gewisse Bilder schon sehr greifbar und wir wollten da schon ein Rom auch zeigen, das man so in der Form nicht kennt.
Folgt daraus auch der visuelle Ansatz, nicht nur dieses Films, aber vieler ihrer Filme, dass sie da mit der Kamera ja wirklich sehr nah sind an den Figuren. Sie klemmen sich ja quasi an die Schulter und gucken mit ihnen in die Welt herein. Ich finde diesen visuellen Code ihrer Filme sehr interessant.
Also das muss ich an meinen super Kameramann weitergeben.
Naja, wir wollen es nicht übertreiben, aber in dem Fall war das Konzept schon, dass die Kamera wirklich immer bei der Vera ist. Also es gibt vielleicht ein einziges Bild, wo das nicht wirklich die Vera im Bild ist oder aus ihrer Perspektive ist. Und das war in dem Fall einfach das visuelle Konzept, wirklich ganz nah bei der Vera zu sein. Bei anderen Filmen ist es oft unterschiedlich. Also wir erarbeiten schon für jeden Film immer ein eigenes visuelles Konzept, das letztlich natürlich immer ähnlich ist, weil wir mit Handkamera meistens arbeiten, weil wir auf Film drehen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir das analoge Material haben und auch die Beschränkungen des Films sind für uns eigentlich nur Vorteile.
Rainer Friemel und Tiza Kovi, die Regisseure, sprachen mit mir über ihren schönen Film Vera, der auch schon sehr bald nach Deutschland kommen soll. 10 Tage Filmfestival, das heißt 10 Tage lang Geschichten über Geschichten, Bilder voller Liebe, voller Trauer, voller Hoffnung, Reisen in innere und äußere Welten, sodass uns, sage ich jetzt schon ganz bewusst, die Aufgabe zukommt, diese Bilderflut zu sortieren und auch mal zu fragen, wie geht es dem Kino überhaupt? Was hat es uns noch zu sagen über unsere Welt? Welche Bilder werden vielleicht sogar bleiben? Das mache ich mit Anke Lewicke. Hallo Anke erstmal.
Hallo Patrick.
Bist du denn in den letzten 10 Tagen gerne ins Kino gegangen?
Ja, natürlich. Ich gehe ja immer gerne ins Kino, aber ich weiß, dass wir unheimlich häufig nach der Vorstellung uns angeschaut haben, gefragt haben, was war das denn? Und dann ist man aber ganz schnell über die Filme ins Gespräch gekommen. Und deshalb fand ich, das war so ein merkwürdiger Jahrgang, weil die Filme, die haben immer den zweiten Blick fast gebraucht. Sie haben so kleine Widerhaken gesetzt, die einen dann wirklich nicht losgelassen haben. Und es waren immer offene Erzählungen. Also es waren nicht die klassischen 3 Akter, die auf dem Ende hinliefen. Und dadurch beschäftigen mich die Filme heute noch. Und diese offene Erzählhaltung hat eben dazu auch geführt, dass es eben andere Dramaturgien waren, also unkonventioneller erzählte Filme und sonst was. Und deshalb würde ich sagen, insgesamt fand ich das dann doch schon ein, ja, sehr reiches Festival.
Aber es ist interessant, was du sagst. Also offene Enden, das bedeutet, diese Filme brauchen uns, also jetzt nicht grundsätzlich uns Kritiker, aber ein Publikum, das mit ihnen dann weitergeht. Weil, also es ist dann doch ein Kino, das nicht für sich steht, sondern es sagt, ich brauche ein Publikum.
Ja, aber dafür ist das Kino ja eigentlich da. Also nicht, ja, nach dem Abspann ist alles vorbei, sondern im Grunde fängt das Kino doch vielleicht auch da an, wo wir erstmal mit dem Film in eine Unterhaltung treten und wir die Unterhaltung dann aber auch als Betrachter weitermachen. Und ich fand, das hat dieser Jahrgang wirklich uns gebracht, dass Kino auch so funktionieren kann.
Unterhaltung kommt von sich unterhalten, das stimmt auf jeden Fall. Der künstlerische Leiter dieses Festivals, Alberto Barbera, der wird hin und wieder auch ja gescholten dafür, dass in seinem Festival durch die letzten Jahre die Dominanz des englischsprachigen Kinos so groß ist. Andere wiederum loben ihn genau dafür, weil dann kommen auch die Stars, dann werden Filme gezeigt wie Blonde, Bones and All oder Tar. Was ist es denn jetzt? Kritisieren wir ihn dafür? Loben wir ihn dafür? Ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle. Und ich habe dann nochmal so darüber nachgedacht. Also natürlich freut man sich erstmal, boah, man kommt nach Venedig. In den letzten Jahren hat man hier immer die Oscar-Kandidaten gesehen. Super, man kann direkt mitreden. Gleichzeitig merke ich durch diese Präsenz des englischsprachigen Kinos, dass so alte Fronten wieder in meinem Kopf hochgehen. Also ja, da ist das Hollywood-Kino, da ist das europäische Autorenkino. Dabei ist es doch schon alles lange ganz anders, weil das Hollywood-Kino, was uns in den letzten Jahren auch bei den Oscars beschäftigt, das ist doch auch getrieben von Autorenvisionen. Und ich finde, hier müsste vielleicht dann auch ein Dialog, ein Diskurs von der Festivalleitung entstehen, dass diese Fronten so langsam aufgelöst werden, dass das Kino mehr ist als Hollywood und Rest der Welt.
Diese getriebenen Autorenversionen aus Hollywood wollen wir mal jetzt vertiefen. Wir haben uns jetzt zwei Filme rausgesucht, gar nicht so wahllos aus diesem bunten Strauß englischsprachiger Filme hier. The Sun und The Whale, auch weil beide Filme auf Theaterstücken basieren. Ich glaube, das verbindet sie, obwohl sie inhaltlich natürlich auch irgendwie vielleicht nicht ganz so viel zu tun haben. Fangen wir an mit The Whale von Darren Aronofsky, basiert auf einem Theaterstück über einen sehr, sehr übergewichtigen, adipösen Mann.
Ja, der heißt Charlie und Charlie hat eigentlich den ganzen Kummer, den er erlebt hat, in sich reingefressen. Sein Freund ist gestorben und jetzt frisst er. Und der Film ist in Kapiteln eingeteilt. Wir wissen, er wird sterben, weil er nicht zum Arzt gehen will. Und jeden Tag kommt aber nochmal Leben in seine Bude. Also die Kamera wird eigentlich gar nicht diesen dunklen Raum verlassen, sondern meistens sitzt man mit ihm auf dem Sofa. Aber da kommt zum Beispiel die Tochter rein, weil er hatte, bevor er den Freund hatte, eine Familie. Die Mutter kommt. Es gibt die beste Freundin und wir erleben, dass dieser Charlie unheimlich viel eigentlich seiner Welt noch zu geben hat. Gleichzeitig müssen wir aber auch akzeptieren, dass er nicht mehr ein Teil dieser Welt sein will. Und in dieser mit dieser Ambivalenz spielt der Film sehr, sehr feinsinnig und ich kann nur sagen, es gibt ja auch die Figur der besten Freundin und die lehnt ja manchmal ihren Kopf so an die Schulter von Charlie und das hätte ich auch manchmal gerne gemacht, weil dieser dicke Wal hat doch sowas sehr Zärtliches, der kann uns doch was geben. Also es ist ein trauriger Film, wo man trotzdem mit so einem Hauch Optimismus rausgeht.
Und auch eine Bühne für den Hauptdarsteller Brendan Fraser, der unfassbar kindliche, nette Augen hat. Brendan Fraser, ja kein klassischer Charakterdarsteller, der diesen Körper dieses wuchtigen Menschen wirklich bewohnt. Hinzu kommt noch, dass der Regisseur Darren Aronofsky, den ja viele kennen und auch bewundern, The Wrestler und so weiter, das sind ja auch sehr esoterische Filme manchmal, weil für Aronofsky ist auch eine gewisse Religiosität immer wichtig und man könnte The Whale durchaus auch parabelhaft lesen als einen Film über Vergebung, über die Frage, was habe ich falsch gemacht und kann ich neue Hoffnung in eine nächste Generation legen. Das verbindet ihn vielleicht ein bisschen auch mit dem zweiten Film, den wir daneben stellen wollen, The Sun von Florian Zeller, ein Franzose, der aber in Amerika gedreht hat. Hier geht es um ein Theaterstück, das er selber verfasst hat, um den Sohn eines Vaters. Der Vater wird gespielt von Hugh Jackman. Er hat sich von seiner Frau getrennt, der Sohn wächst bei seiner Mutter auf, ist jetzt Teenager und verfällt in eine tiefe Depression. Er hat suizidale Tendenzen und sagt, ich möchte jetzt bei meinem Vater leben. Der Vater hat sich mittlerweile eine neue Familie aufgebaut, das Neugeborene ist noch klein, wohnt mit seiner Frau in Manhattan in so einer schönen Loftwohnung und nimmt diesen depressiven Sohn auf mit der Hoffnung, ich kann ihn irgendwie retten. Und Florian Zeller versucht so diese Familiendynamiken einzufangen. Und anders als bei The Whale, wo es ja auch um diese Familiendynamiken geht, du hast es ja beschrieben, hatte ich das Gefühl, hier wirklich Theater zu sehen. Und bei The Whale war da immer noch Film. Also da diesen theatralen Raum zu übersteigen, muss ja die Aufgabe eines Filmemachers sein.
Ja, du hast es ja eben schon erzählt, dass es in The Whale auch um eine metaphysische Ebene immer geht. Und ich habe ja von dieser verdunkelten Wohnung, da kann man ja auch Kirche zu sagen. Ja. Aber es geht ab und an die Tür auf. Und sobald die Tür aufgeht, kommt Licht rein. Und das ist eben auch ein metaphysisches, ein spirituelles Licht. Und das ist ein Kinomoment. Und bei Darren Aronofsky sind es eben vielleicht dann doch zu sehr schöne Wohnräume, wo so kein Leben drin ist, wo die Figuren einfach stehen. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass der Film kaum rausgeht, weil es zeigt einfach auch diese klaustrophobische Familienaufstellung, dass sie alle gefangen sind in ihren Rollen. Also der Sohn löst da ja was bei dem Vater aus, dass er denkt, ah, er muss sich als Vater ändern. Er geht auch zu seinem eigenen Vater nochmal. Großartiger Kurzauftritt von Anthony Hopkins, kann man nur sagen. Und das ist so, man bleibt schon bei den Menschen dran, bei dem Vater, der diese Unmacht auch zulässt, weil er dem Sohn nicht helfen kann. Ja, aber trotzdem funktioniert es nicht als Kino. Es ist alles so Mehrsprache. Ja.
Er hämmert Botschaft rein, wohingegen Whale auch eine Botschaft hat, aber eben auch immer in dieser Übertreibung, auch in dieser Wucht, vielleicht dann, wie du gerade gesagt hast, diesen theatralen Raum so ein bisschen transzendiert.
Ja, das ist auf alle Fälle so. Und ich dachte auch auf einmal, man sieht ja immer die schöne Aussicht auf New York und man hätte doch gerne ein bisschen Leben da reinbekommen. Also der Film bleibt auch so theaterhaft, weil er eigentlich in so einem, ja, oberen Milieu spielt. Diese Leute, ja, die haben einfach das Geld. Aber wenn man die noch in einem Alltag gesehen hätte oder, weiß ich nicht, in einer ganz normalen Wohnung, wäre da schon auf alle Fälle was anderes noch in diesen Film reingekommen.
Beide Filme haben übrigens Rückblenden ans Meer und auch da, glaube ich, verrate ich nicht so viel, wenn ich sage, die Rückblende in The Whale ist viel interessanter. Aber davon können sich alle selber überzeugen, denn beide Filme sind so hochkarätig besetzt und werden uns noch lange beschäftigen und kommen natürlich schon sehr bald in die deutschen Kinos. Wir senden live für Sie von den 79. Filmfestspielen in Venedig, wo heute Abend der Goldene Löwe verliehen wird. Und es geht weiter mit unseren Reflexionen über diese Kinomostra in Venedig. Mit Anke Lewicke will ich jetzt über die größeren Themen des Wettbewerbs sprechen, die vor allem dann aus dem Weltkino kamen, das nicht aus Amerika kam, würde ich sagen. Es gab ein großes Thema: Mutterschaft, Muttersein, Mutterwerden. Das hat hier viele Geschichten am Lido bestimmt. Am besten vielleicht, meiner Meinung nach zumindest, und am außergewöhnlichsten ist das der senegalesisch-französischen Regisseurin Alice Diop gelungen. Es ist ihr Spielfilmdebüt, muss man sagen. Der Film heißt so wie die Gegend, in der er spielt, Saint-Omer. Und ja, er erzählt von einer Gerichtsverhandlung zunächst, wo die Angeklagte beschuldigt wird, ja, den Tod ihrer 15 Monate alten Tochter verursacht zu haben. Und zunächst, Anke, scheint ja alles klar zu sein. Und dann stellt sich heraus, so klar ist hier gar nichts.
Nein, und dieser Film nimmt das Genre des Gerichtsfilms mal richtig ernst, weil er abwägt, weil er viele Menschen zu Wort kommen lässt, weil er auch der Angeklagten eben viel Zeit lässt, alles so zu erzählen. Und das Interessante ist, wir gehen ja in den Film mit einer Figur rein. Das ist auch eine junge schwarze Frau. Sie ist Schriftstellerin, Professorin. Und die Angeklagte ist wie sie, hat eben auch senegalesische Wurzeln. Und wir kriegen immer mehr mit, wenn diese Angeklagte erzählt, wenn die Kamera ganz konzentriert auf ihr Gesicht geht, dass ihr Verbrechen auch zu tun hat mit der Ausgrenzung, die sie eben immer erfahren hat als junge schwarze Frau. Also sie hat Philosophie studiert, sie spricht ein ganz tolles Französisch, sie kennt sich mit Wittgenstein aus, aber der Gerichtssaal ist trotzdem fast nur weiß und auch die ganzen Staatsanwälte, Anwälte, die Richterin, das sind alles nur Weiße. Also in dem Film wird einfach auch viel verhandelt, wie ein Land mit Einwanderern, Einwanderinnen umgeht und was es heißt, eben irgendwo in einem anderen Land anzukommen, Fuß zu fassen.
Das Visuelle sollten wir wirklich nochmal betonen, denn diese Gerichtsverhandlung wird gefilmt in fast starren Einstellungen. Man muss auch gut entweder mitlesen oder zuhören. Da klebt die Kamera auf dem Gesicht und hört zu, was gesagt wird. Hinzu montiert die Regisseurin immer wieder die Geschichte unserer Beobachterin hinein, die vielleicht auch Mutter werden möchte und die das so aufnimmt als ihre eigene Geschichte. Und dann kommt, weil es, du hast es ja, so wie du es erzählt hast, sind das die Medea-Motive. Die Mutter, die ihre Kinder umbringt. Und was sind da die tieferen, mythischen, sagen Verwurzelungen, die hat der Film ja auch im Auge.
Ja, und das ist ganz interessant, weil wenn er den Gerichtssaal verlässt, ist erstmal stille Ruhe, arbeitet auch bewusst mit Musikstücken, gibt den Figuren Auszeiten und dann treten eben immer auch wieder die Mütterfiguren auf. Also unsere Beobachterin geht mit der Mutter der Angeklagten essen. Da kommt noch einfach ein tradiertes Denken aus dem Senegal mit hinein, ganz anderes Verständnis vom Muttersein. Gleichzeitig hat die Beobachterin aber auch eine angestrengte Beziehung zu der eigenen Mutter, die dann aber auch wieder in Bewegung kommt. Und ich finde das so schön, wie der Film einmal diese starre Form hat und dann aber wirklich loslässt und uns und seinen Figuren einfach eine Auszeit gibt.
Der Kritikerliebling, definitiv Saint-Omer von Alice Diop. Wenn wir schon über diese Einzelleistung sprechen, also von Regisseuren, die einfach auch sich hier Platz und Aufmerksamkeit erobert haben mit ihren Filmen, müssen wir über den iranischen Film No Bears, keine Bären, sprechen von Jafar Panahi, der inhaftiert ist im Iran. Wir berichten regelmäßig über sein Schicksal. Er drehte ja, bevor er jetzt eingesperrt worden ist, immer wieder Filme, obwohl er es gar nicht darf. Und hier erzählt er von sich, einem Regisseur, der einen Film dreht und in einem kleinen Dorf mit sehr seltsamen Vorkommnissen konfrontiert wird.
Ja, also er dreht einen Film in der Türkei und er ist immer per Videobotschaft zugeschaltet. Und da erzählt er die Geschichte eines jungen Paares aus dem Iran, was fliehen möchte und dort auf die gefälschten Papiere wartet. Und wenn er so Zeit hat, geht er eben durch das Dorf, was dann im Iran ist, und schaut sich einfach mit der Kamera um. Und er soll ein Foto angeblich gemacht haben von einem jungen Mann, einer jungen Frau unterm Walnussbaum. Wir wissen nie, ob es dieses Foto überhaupt gibt, aber es gibt Ärger, weil diese Frau seit ihrer Geburt jemandem anderen versprochen ist. Und da fängt es eben mit an. Das hört sich so nach einer einfachen Erzählung an. Aber es geht dann immer wieder um die großen Themen der Grenzen. Also was machen Menschen? Sie fliehen, sie gehen über die Grenze, um eine neue Zukunft zu bekommen. Sie verlieben sich ineinander. Und auch das ist eine Grenzüberschreitung. Ja, und wir werden erleben dort auch einem Regisseur, den immer wieder die Grenzen gesetzt werden. Weil wir bekommen dann mit, dass diese Dorfgemeinschaft den Regisseur im Film, also Jafar Panahi, immer verfolgt. Die wissen genau, was er macht, wenn er nachts gefahren ist. Sie wissen auch, erzählen auch von der Geheimpolizei. Also dieses System, das Regime ist auch in diesem kleinen Dorf omnipräsent.
Und dabei ist der Film auch noch übrigens munter und heiter und unterhaltsam phasenweise. Also das schockiert einen, weil es natürlich ein wunderbares Vexierspiel ist. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie offen und mutig mir zumindest seine Filme vorkommen, wenn man seine politische Lage vor Augen hat. Und jetzt möchte ich, weil wir zum Ende kommen müssen, Anke, dich fragen, ob du meinst, dass die internationale Jury unter dem Vorsitz von Julian Moore diesem Mut überhaupt aus dem Weg gehen kann. Denn darüber wurde jetzt auch sehr stark diskutiert. Kann man so einem Film eigentlich den Hauptpreis nicht, also kann man ihm überhaupt den Preis nicht geben?
Ja, das kann man schon, weil wir haben ja 23 Filme gesehen und es geht dann doch um die Qualität jeden Films und nicht um die Situation des Regisseurs dahinter, wie dieser Film entstanden ist. Aber dennoch bin ich einfach gespannt. Also ich würde es ihm wünschen, dass er einen Preis bekommt. Es muss ja auch gar nicht der Hauptpreis sein. Ich finde, die Jury sollte sich ruhig frei fühlen. Und der Film hat ja jetzt schon so viel Weltöffentlichkeit bekommen, positive Kritik. Auch darauf, dadurch wird das Regime sicher hellhörig werden.
Und damit geht unsere Live-Sendung von Filmfestival in Venedig zu Ende. Sie sind jetzt wirklich sehr gut informiert über alles Wichtige, was hier in den letzten Tagen wichtig war und passiert ist. Heute Abend in unserer Sendung Fazit um 23:05 Uhr hören Sie dann, wer dieses Festival gewonnen hat.